Alle in der Umkleide haben Handtücher wie Kilts um die Hüften geschlungen. Bis auf Stice haben alle weiße ETA-Handtücher. Stice hat schwarze Handtücher zum Markenzeichen gemacht. Nach kurzer Stille schnaubt er heftig durch die Nase. Jim Strutt pult ausgiebig im Gesicht und am Hals herum. Gelegentlich ertönt ein Seufzen. Peter Brake, Evan Ingersoll und Kent Blott, 12, 11 und 10, sitzen aufrecht auf den hellblauen Solzbänken von den Spindreihen, sitzen in ihren Handtüchern da, Ellbogen auf die Knie gestützt, ohne sich zu beteiligen. Ebenso wenig der 16-jährige Soltan Chichimihali, der nur sehr wenig Englisch spricht. Idris Aslanian, dieses Jahr in die Schule gekommen, ethnisch diffus, 14, nichts als Füße und Zähne, schleicht als schemenhafte Präsenz draußen vor der Umkleidetür herum, streckt dann und wann den nicht-kaukasischen Zinken herein und zieht ihn wieder zurück, furchtbar schüchtern. Jedem ETA-Spieler bei den U18ern werden in der Regel 4 bis 6 U14er zugeordnet, die er unter seine erfahreneren Fittiche und an die Hand nehmen soll. Je mehr Vertrauen die ETA-Verwaltung einem entgegenbringt, desto jünger und für gewöhnlich planloser die zu betreuenden Kinder. Charles Tavis hatte diese Sitte eingeführt und in den Broschüren, die er den Eltern neuer Schüler schickt, nennt er das große Kumpelsystem. Die Eltern haben dann das Gefühl, ihr Kind kommt im Durcheinander der Bildungsanstalt nicht unter die Räder. Beak, Blott und Arslanian, die im JDIU, alle in Hals großer Kumpelgruppe. Faktisch hat er auch Ingersoll, den er bei Exford inoffiziell für Todd in Klammern Possenside, Postlethwaite eingetauscht hat, weil Trevor Exford gemerkt hatte, dass er Ingersoll aus irgendeinem unerklärlichen Grund dermaßen verachtete, dass er ständig den abscheulichen Drang bekämpfen musste, Ingersolls kleine Finger in die Lücke zwischen einer Tür und ihren Angeln zu stecken und die Tür dann sehr langsam zu schließen und fast weinend zu Hell gekommen war.
Also Exford jetzt. Obwohl Ingersoll streng genommen immer noch Exford gehört und Postlethwaite Hall. Postlethwaite, der große Lobber, hat ein seltsam jung altes Gesicht und schmale feuchte Lippen, die unter Stress zu Saugreflexen neigen. Theoretisch rangiert ein großer Kumpel irgendwo zwischen dem Aufsichtslehrer und einem Prorektor. Er soll Fragen beantworten, die holprige erste Etappe erleichtern, Tipps und Tricks weitergeben und als Verbindungsmann zu Tony Nwangi, Tex Watson und den anderen Prorektoren fungieren, die sich speziell um jüngere Schüler kümmern. Jemand sein, den man unter vier Augen ansprechen kann. Eine Schulter, an der man sich nach Besteigen eines Hockers ausweinen kann. Wenn ein U16er zum großen Kumpel ernannt wird, ist das eine Art Ehre. Dann sind die da oben der Meinung, er werde es weit bringen. Wenn keine Turniere oder Reisen stattfinden, halten große Kumpel zweimal die Woche private Kleingruppentreffen mit ihren Quar- bis Sextetten ab. In der Pause zwischen den nachmittäglichen Herausforderungsmatches und dem Abendessen, gewöhnlich nach Sauna und Duschen, sitzen ein paar Minuten zusammengesunken in der Umkleide und schnappen nach Luft. Manchmal sitzt Hal beim Abendessen bei seinen kleinen Kumpeln, aber nicht oft. Ausgebuffte große Kumpel verbrüdern sich nicht zu stark mit ihren KK-Epheben, damit diese nicht vergessen, dass eine Ephebe durch eine unüberbrückbare Kluft getrennt ist von den Erfahrungen, den Fähigkeiten und ganz allgemein dem Rang eines Oberstufenschülers, der schon ewig und drei Tage an der ETA die Zähne zusammengebissen und durchgehalten hat. Erleichtert es, zu ihm aufzusehen. Ein ausgebuffter großer Kumpel poltert nicht herein und stampft nicht auf. Er rührt sich nicht von der Stelle, bis ein Petent schnallt, dass es seine Hilfe braucht und zu ihm kommt. Man braucht ein Gespür dafür, wann man einschreiten und intervenieren und wann man Abstand halten und es den Jüngeren überlassen muss, aus ihren Erfahrungen zu lernen. Denn lernen müssen sie so oder so, wenn sie durchhalten wollen. Thank you. Neben den 18-Jährigen, die die Schule beenden, sind die meisten Abgänge jedes Jahr unter 13- bis 15-Jährigen zu finden, die genug haben und nicht durchhalten können. Das kommt vor. Die Verwaltung nimmt es in Kauf. Nicht jeder ist aus dem Holz geschnitzt, dessen es hier bedarf. Obwohl CTs Chefsekretärin Lateral Alice Moore auf sein Geheiß hin die Protektoren ständig traktiert
und sie Daten über die Sehenzustände jüngerer Schüler sammeln lässt, damit er erwartbare Burnouts und verschleißbedingte Abgänge prognostizieren und somit planen kann, wie viele Schulanfänger die Verwaltung und er im nächsten Schuljahr nachrücken lassen können. Große Kumpel finden sich in der prekären Lage, einerseits den Prorektoren Informationen liefern zu sollen, welche ihre Schützlinge hinsichtlich Entschlossenheit, Stress und Leidensfähigkeit, körperlicher Züchtigung, Heimweh und Übermüdung angeschlagen erscheinen, andererseits jedoch ihren kleinen Kumpeln samt deren privaten und heiklen Problemen vertrauenswürdige Auswahlschultern und Fittiche bieten zu müssen. Obwohl auch Hal das seltsame Bedürfnis bekämpfen muss, Inga soll zu drangsalieren, der ihn an irgendwen erinnert, den er nicht mag, ohne dass er ihn genau einordnen könnte, ist er unterm Strich gern ein großer K. Er ist gern für andere da, er hält gern bescheidene kleine Mini-Vorträge über Tennistheorie und die pädagogischen Traditionen der ETA und ist gern auf eine Weise nett, die ihn nichts kostet. Manchmal stellt er fest, dass er etwas glaubt, wovon er gar nicht wusste, dass er es glaubt, bevor er es vor 5 eifrigen, kleinen, haarlosen, pummeligen, zutraulichen und ahnungslosen Gesichtern zur Sprache bringt. Die zweimal wöchentlich, na gut, meist nur wöchentlich, weil es öfter nicht klappt, stattfindenden Gruppenkonnexionen mit seinem Quintett sind nur dann unangenehm, wenn eine besonders schlimme Nachmittagseinheit auf den Courts hinter ihm liegt, wenn er müde und gereizt ist und lieber für sich in seiner unterirdischen, belüfteten Privatsphäre seinen Heimlichkeiten nachgehen würde. Jim Teusch befingert seine Drüsen. John Wayne gehört zur Socke und der erste Schuh, Socke und der zweite Schuh Schule. Müde, seufzt Arthur Stiles wieder. Er spricht es müd aus. Die Oberstufenschüler sind jetzt wie ein Mann auf dem blauen Filzteppich der Umkleide zusammengesackt. Beine von sich gestreckt, Zehen im unverkennbaren Leichenhallenwinkel ausgestellt, Rücken an den blauen Stahl der Spinde gelehnt, sorgfältig die 6 scharfen kleinen Lamellen der Antischimmel-Lüftungsroste unten in den Spinntüren meidend. Nackt sehen sie durch ihre Tennisbräune alle etwas albern aus. Beine und Arme vom tiefen Sienna eines hochwertigen Baseballhandschuhs, vom Sommer eine Bräune, die jetzt allmählich
verblasst. Füße und Knöchel jedoch Krötenbauch weiß, das Weiß des Grabes. Brust, Schultern und Oberarme eher von gebrochenem Weiß. Bei Turnieren können sie zwischen den eigenen Spielen mit bloßem Oberkörper auf der Tribüne sitzen und wenigstens ein bisschen Tora Karlsonne erhaschen. Die Gesichter sehen womöglich am schlimmsten aus, die meisten rot und glänzend und einige schälen sich immer noch von den 3 ununterbrochenen Turnierwochen auf Außencourts im August und September. Abgesehen von Hal, der von Natur aus einen atavistisch dunklen Ton hat, sind die am harmlosesten gescheckten Spieler diejenigen, denen es nichts ausmacht, sich vor einem Außencourt-Spiel mit Lemon Pledge einzusprayen. Wie sich herausgestellt hat, ist während der Ruhe vor dem Spiel aufgetragenes und zu einer dünnen Kruste eingetrocknetes Lemon Pledge ein sagenhaftes Sonnenschutzmittel mit einem Schutzfaktor um die 40. Außerdem das weit und breit einzige Zeug, das den Schweiß von 3 Spielen übersteht. Niemand weiß, welcher Junior-Spieler an welcher Academy das vor Jahren herausgefunden hat oder wie. Recht bizarre Umstände der Entdeckung sind im Umlauf. Der Geruch nach schweißfeuchtem Pledge draußen auf dem Court erregt bei zartbeseiteteren Schülern allerdings Übelkeit. Andere finden, jeglicher Sonnenschutz sei unzumutbar waschlappig, so wie weiße Mützenschirme oder Sonnenbrillen auf dem Court. Daher haben die meisten Oberstufenschüler der ETA diese leuchtende Schuh- und Hemdblässe, die ihnen das klassische Aussehen von Körpern gibt, die aus Teilen verschiedener Körper hastig zusammengestoppelt wurden, zumal sie auch noch muskulöse Beine, im Allgemeinen schmale Brustkörbe und verschieden dicke Arme mitbringen. Mad, 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 sagte Stiles. Die Zustimmung der Gruppe findet in Seufzen, weiterem Zusammensacken, kurzen spastischen Gesten, der Erschöpfung und leisem Schädelbollern am Spinntürenstahl ihren Ausdruck. Mir klingen die Knochen. So wie man manchmal sagt, die Ohren klingen einem, so müde bin ich. Ich warte mit dem Ausatmen bis zum allerletzten Moment. Ich dehne den Brustkorb erst, wenn mir die Luft ausgeht. So müde, dass es das semantische Spektrum von müde sprengt, sagt Pimulis. Müde reicht einfach nicht. Erschöpft, erschossen, derangiert, sagt Jim Struck und reibt sich
das geschlossene Auge mit dem Handballen. Geschlaucht, fix und foxy. Guckt mal, Pimulis deutet auf Struck. Es versucht zu denken. Ein erschütternder Anblick. Kaputt, total im Eimer. Total im Arsch, würde ich sogar sagen. Ausgelaugt, groggy, fix und alle, mehr tot als lebendig. Und nichts davon trifft's auch nur entfernt. Wörterinflation, sagt Stice und reibt sich den Bürstenschnitt, sodass sich seine Stirn furcht und wieder glättet. Größer und besser. Gut besser, am besten, am allerbesten. Hyperbolisch und hyperbolischerer, wie die Inflation der Bestnoten. Da träume ich ja von, sagt Struck, der schulische Bewährungsauflagen hat, seit er 15 ist. Stice stammt aus einer Ecke im Südwesten von Kansas, die genauso gut zu Oklahoma gehören könnte. Er lässt sich von den Firmen, die ihn mit Kleidung und Ausrüstung sponsern, ausschließlich mit schwarzer Kleidung und Ausrüstung sponsern, und an der ETA trägt er den Spitznamen Der Schatten. Hell zieht die Augenbrauen hoch und grinst Stice an. Hyperbolischerer? Meinem Daddy hätte als Junge fix und fertig vollauf genügt. Wohingegen wir hier rumsitzen und ganz neue Wörter und Begriffe brauchen. Wendungen und Hypotaxen und Modelle und Strukturen, sagt Trölsch und spielt noch einmal auf die Grammatikklausur an, die bis auf Hell alle schnellstmöglich vergessen wollen. Wir brauchen eine generative Inflationsgrammatik. Keith Freer macht eine Geste, als würde er sein Glied unter dem Handtuch hervorholen und Trölsch hinhalten. Generier das hier mal. An solchen Tagen braucht man eine komplett neue Syntax für Erschöpfung, sagt Struck. Die besten Köpfe der ETA arbeiten daran. Ganze Thesauren werden verarbeitet und analysiert. Er macht eine sarkastische Geste. Hal? Ein immer noch prima funktionierendes Semion ist es, die Faust hochzurecken und mit der anderen Hand daran zu kurbeln und den Mittelfinger
wie eine Zugbrücke hochgehen zu lassen. Obwohl sich Hal natürlich auch selbst auf die Schippe nimmt. Alle finden, das spricht Bände. Idris Aslanians Schuhe und Schneidezähne erscheinen kurz im Dampf an der Tür und ziehen sich wieder zurück. In den glänzenden Wandkacheln haben die Spiegelbilder der Anwesenden etwas Kubistisches. Mit seinem väterlicherseits weitergereichten Namen eines Umbras vor 5 Generationen, dessen Blut inzwischen von neuenglischen Yankees, einer Urgroßmutter aus dem südwestlichen Indianerstamm der Paima sowie kanadischen Einkreuzungen stark verwässert worden ist, ist Hal der einzige noch lebende Inkendenzer, dem man ethnische Spuren ansieht. Sein verstorbener Vater war als junger Mann dunkel und hochgewachsen, hatte die hohen, flachen Wangenknochen der Paima aufgewiesen und die pechschwarzen Haare mit Brühlcreme so straff zurückgekämmt, dass es die Geheimratsecken noch hervorgehoben hatte. Er selbst hatte ebenfalls ethnische Spuren, aber der lebt ja nicht mehr. Hal ist geschmeidig, irgendwie strahlend dunkel, fast otterhaft, ist nur mittelgroß, hat blaue Augen, aber dunkelblaue, und ist auch ohne Schutz Sonnenbrand immun. Seine ungebräunten Füße haben die Farbe schwachen Tees und die Haut seiner Nase schält sich nie, glänzt aber matt. Seine Geschmeidigkeit ist nicht ölig, sondern eher feucht, milchig. Hal fürchtet insgeheim, sein Aussehen habe etwas Feminines. Bei den Schwangerschaften seiner Eltern muss totaler Chromosomenkrieg geherrscht haben. Hals ältester Bruder Orin ist derselbe anglo-nordkanadische Phänotyp wie die Moms, mit den tiefliegenden und helleren blauen Augen, der makellosen Haltung, der unfassbaren Beweglichkeit. Orin war der einzige an der ETA je bekannt gewordene Fall eines Mannes, der aus dem Stand in den Cheerleader-Spagat gehen konnte, und den runderen und vorstehenderen Zygomata. Hals zweitältester Bruder Mario ähnelt eigentlich niemandem, den sie kennen. Wenn er seinen Schützlingen nicht den großen Kumpel macht, wartet Hal an den meisten Nichtreisetagen, bis praktisch alle in der Sauna sind oder duschen, verstaut seine Stöcke im Spind und schlendert die Zementtreppe ins Tunnel- und Kavernensystem der ETA hinab. Er hat eine Art, sich wie zufällig vortreiben zu lassen und schon eine ganze Weile weg zu sein, bevor seine Abwesenheit auffällt. Oft kommt er ebenso in die Umkleide zurückgeschlendert, wenn
die anderen in Handtüchern zusammengesunken auf dem Boden sitzen und über Erschöpfung diskutieren. Die Sporttasche geschultert, ist wie ausgewechselt und geht rein, wenn die jüngeren Schüler da sind, sich plätschfetzen, von den Gliedern poolen und nacheinander duschen gehen. Er duscht mit dem Shampoo eines Jüngeren aus der Flasche in Form einer Comicfigur, legt dann den Kopf in den Nacken und träufelt sich in einem schachtfreien Klo Visine in die Augen, gurgelt, reinigt sich die Zähne mit Bürste und Zahnseide, zieht sich an und muss sich meistens nicht mal die Haare kämmen. In einer Seitentasche seiner Dunlop-Sporttasche hat er Visine AC, Zahnseide mit Pfefferminzaroma und eine Reisezahnbürste dabei. Ted Schacht, dem Oralhygiene sehr wichtig ist, stellt die Zahnbürste und Seide in Hals Tasche allen anderen als leuchtendes Vorbild hin. So müde, dass ich fast schon high bin. Nur nicht angenehm high, sagt Trölsch. Es wäre ein angenehmeres Müdigkeits-High, wenn ich jetzt nicht bis 19 Uhr pausieren müsste, um mich dann ans Pauken zu machen, sagt Stice. Stitt könnte ruhig mal so nett sein, nicht ausgerechnet eine Woche vor den Halbjahresprüfungen die Daumenschrauben anzuziehen. Die Trainer und die Lehrer könnten ruhig mal so nett sein, ihre Curricula aufeinander abzustimmen. Es wäre eine angenehme Erschöpfung, sag ich mal, wenn ich nach dem Essen einfach hochgehen könnte, mich hinhauen, Hirn auf Leerlauf schalten und mir irgendwas Subkomplexes reinziehen. Und nicht mehr an präskriptive Formen oder Konturenschärfe denken. Die Seele baumeln lassen. Irgendwas mit Verfolgungsjagden und jeder Menge Explosionen reinziehen. Mal Pause machen, Bongs durchziehen, die Seele baumeln lassen, Unterwäschekataloge anschauen. Müsli mit einem riesigen Holzlöffel essen, sagte Struck wehmütig. Eine Nummer schieben. Einfach mal einen Abend lang Ruhe und Erholung. In den guten alten Raumanzug schlüpfen und ein bisschen atonalen Jazz hören.
Vögeln, eine Nummer schieben, pimpern, stöpseln, ableichen. Was gäbe ich nicht für eine von diesen Burger Drive-In-Kellnerinnen in Northeast Oklahoma mit den schönen großen Megamöpsen. Diesen riesigen rosa-weißen Titten auf französischen Gemälden, die einem förmlich ins Gesicht springen. Einen von diesen Holzlöffeln, die so groß sind, dass man kaum die Lippen um sie schließen kann. Einfach nur ein Abend zum Entspannen und Genießen. Pimulis schmettert schnell noch zwei Strophen von Johnny Mathis' Chances Are, die vom Duschen übrig geblieben sind. Dann sackt er auf den Boden, um eine Stelle an seinem linken Oberschenkel zu untersuchen. Shaw bläst eine Speichelblase, außergewöhnlich groß dafür, dass sie nur aus Spucke ist, und der halbe Raum schaut zu, bis sie im selben Augenblick platzt, an dem Pimulis abbricht. Even Ingersoll sagt, Samstag kriegen wir frei, weil's der Vorabend vom Interdependenztag ist, steht am schwarzen Brett. Mehrere Oberstufenköpfe legen sich Ingersoll zugewandt schief. Mit der Zunge stülpt Pimulis eine Wange aus und schiebt sie hin und her. Flubber, flubber, Stice lässt Hängebacken herumfliegen. Aber bloß den Unterricht. Training und Herausforderungsmatches gehen fröhlich weiter, sagt Dillind, betont Freer. Aber am Sonntag fällt vor der Gala auch das Training aus. Spiele aber nicht. Bis auf Pimulis, Yardley und Blott bekleiden alle im Raum versammelten Junioren Ränge unter den 64 besten Spielern des Kontinents. Es gäbe eindeutige Beweise, dass die Schacht noch immer auf einer der Toiletten neben den Duschen ist, auch wenn Hal nicht die Spitze einer seiner riesigen, hochroten Durchlatschen unter der Tür der Kabine sähe. Gleich da, wo der Eingang zu den Duschen in seine Sichtlinie ragt. Reglose Füße unter Toilettenkabinentüren haben etwas Demütiges, ja Friedfertiges. Die Defäkationshaltung ist eine Demutshaltung, geht ihm durch den Kopf. Kopf gesenkt, Ellbogen auf den Knien, Hände zwischen den Knien gefaltet. Ein buckliger, zeitloser, unvergänglicher Archetyp des Wartens, fast religiös. Luthers Schuhe auf dem Boden neben dem Nachttopf, seelenruhig, vielleicht aus Holz.
Luthers 16. Jahrhundert Schuhe in Erwartung einer Epiphanie. Das stumme, bewegungslose Leiden ganzer Generationen von Handelsvertretern im Bahnhofsklos, Köpfe gesenkt, Hände gefaltet, polierte Schuhe reglos, in Erwartung der sauren Entleerung. Die Puschen der Hausfrauen, die staubigen Sandalen der Zenturionen, die genagelten Schuhe der Hafenarbeiter, die Pantoffeln der Päpste. Alle warten gerade ausgerichtet, wippen ein bisschen auf und ab. Baumlange Kerle mit buschigen Brauen in Felle gehüllt, hocken knapp außerhalb des Feuerscheins, zusammengeknüllte Blätter in der Hand, wartend. Schacht liegt am Morbus Crohn.
Anmerkung 43. Chronische Entzündung der unteren Ileum-Segmente, häufig auf das Kolon übergreifend. Benannt in zweifelhafter Ehrung eines Dr. Crohn im Jahre 1932 vor der Sponsorenzeit.
Einem Vermächtnis seines Colitis ulcerativen Dens. Er schluckte zu jeder Mahlzeit Carminativa, musste seiner Verdauungsprobleme wegen allerlei Spott einstecken. Und als wäre das nicht schon schlimm genug, hatte er sich durch den Morbus Crohn auch noch arthritische Gicht im rechten Knie eingefangen, die ihm auf dem Kord fürchterliche Schmerzen bereitete. Frears und Tall Paul Shaws Tennisschläger fallen mit lautem Getöse von der Bank. Beak und Blott heben sie reaktionsschnell auf und stellen sie auf die Bank zurück. Beak mit einer Hand, weil die andere sein Handtuch festhält. Weil also das war mal sehen, sagt Struck. Permulis singt gerne im Kachelgeführt. Struck tippt sich mit einem Finger in die Handfläche, will entweder etwas betonen oder ordinal zählen. Circa, sagen wir mal, eine Stunde Laufen für die A-Mannschaften, eine Stunde 15 Minuten Training, zwei Spiele direkt hintereinander. Ich habe nur eins gespielt, wirft Trölsch ein. Hatte am Vormittag eindeutig Temperatur und der Lind hat gesagt, ich soll heute einen Gang zurückschalten. Es gibt Leute, die haben mit nur drei Sätzen ein Match erspielt. Spodek und Kent zum Beispiel, sagt Stice. Komisch, dass sich Trölsch, also dass der sich immer erholt, wenn das Morgentraining ausfällt, sagt Trier. Das macht bei vorsichtiger Schätzung zwei Stunden für die Matchs, vorsichtig geschätzt. Dann eine halbe Stunde an den Geräten unter den glänzenden braunen Knopfaugen vor dem Scheiß-Loach, der die ganze Zeit mit seinem Klemmbrett daneben sitzt. Das sind schätzungsweise 5 Stunden intensiver, pausenloser, knallharter Bewegung.
Anhalten und anstrengend strapazen. Stitt ist entschlossen, dass wir in Port Washington dieses Jahr keine albernen Lieder singen. John Wayne hat sich bisher ausgeschwiegen. Sein Spind ist picobello aufgeräumt. Er knöpft sein Hemd immer bis ganz oben zu, als wolle er eine Krawatte anlegen, die er nicht einmal besitzt. Auch Ingersoll kleidet sich aus seinem kleinen, viereckigen Mittelstufenspind an. Stice sagt, nur dass sie andauernd vergessen, dass wir noch in der Pubertät sind. Soweit Hal das beurteilen kann, ist Ingersoll ein Schüler ohne jegliche Augenbrauen. Schließ nicht von dir auf andere Schatten. Ich meine, wenn man das pubertierende Skelett so belastet, dann ist das echt kurzsichtig. Stice erhebt die Stimme. Soll ich machen, wenn ich 20 bin und nonstop in der Show spiele, aber skeletttechnisch so belastet und verletzungsanfällig bin? Hast ja recht, Schatti. Das eingerollte Stückchen eines trüben alten Plätschfetzens und der grüne Faden eines Streifens Gauze Text Tape haben sich auf diffizile Weise mit den blauen Teppichfasern neben Herz linkem, leicht geschwollenem und bläulichen Knöchel verflochten. Wenn er dran denkt, beugt und streckt er immer den Fuß. Struck und Trulch sparren kurz mit offenen Händen, fintieren und weichen aus, beide noch auf dem Boden sitzend. Hal, Stice, Trulch, Struck, Raider und Beak kneten mit den Schlaghänden rhythmisch Tennisbälle, wie an der Academy vorgeschrieben. Strucks Schultern und sein Hals weisen flammend rote Entzündungen auf. Als sich Ted gesetzt hatte, hat Hal auch gesehen, dass Schacht an der Innenseite des Oberschenkels einen Furunkel hat. Hals Spiegelbild passt genau in eine Kachel der gegenüberliegenden Wand. Wenn er langsam den Kopf bewegt, verzerrt sich sein Gesicht und gewinnt auf der nächsten Kachel mit einem optischen Ploing die Form zurück. Das Zusammengehörigkeitsgefühl nach dem Duschen verfliegt. Sogar Evan Ingersoll schaut kurz auf die Uhr und räuspert sich. Wayne und Shaw haben sich angezogen und sind gegangen. Freya, einer der großen Pledge-Anhänger, ist vor dem Spiegel mit seinem Haar zugange und auch Permulus steht jetzt auf, um Freyas Füßen und Beinen zu entrinnen. Freya hat starke vortretende
Augen, die ihn laut Akshti so aussehen lassen, als habe er einen Schock erlitten oder werde gerade erdrosselt. Die Zeit in der nachmittäglichen Umkleide scheint von grenzenloser Tiefe zu sein. Sie alle sind schon genau hier gewesen, genau wie jetzt, und morgen werden sie wieder hier sein. Draußen trübt das Licht ein, Kummer schleicht in die Knochen, eine Schärfe an den Rändern der länger werdenden Schatten. Ich glaube, das ist Tarvis, richtet sich Freya über den Spiegel an alle. Wenn es um maßlos viel Arbeit und Leid geht, steckt garantiert der Scheiß Tarvis dahinter. Nein, Stitt, sagt Hall. Stitts geistige Regsamkeit wurde von jedem Regenwurm überboten, schon bevor er uns in die Finger bekommen hat, sagt Primulis. Pimstone Hall. Halation und Pimorama. Freya spitzt die schmalen Lippen, pustet, als bliese er ein Streichholz aus und bläst einen winzigen Kämpfwurzel von der großen Spiegelfläche. Stitt macht, was ihm gesagt wird, wie jeder gute Nazi. Was zur Hölle soll das denn heißen, fragt ein Stice, der bekanntlich, wie hoch, Sir, fragt, wenn Stitt ihm zu springen befiehlt und tastet auf dem Teppich nach etwas, womit er Freya bewerfen kann. Hilfsbereit wirft ihm Ingersoll ein zusammengeknülltes Handtuch zu, aber Stice lässt Freya im Spiegel nicht aus den Augen. Das Handtuch trifft ihn auf den Kopf und bleibt da auf dem Kopf liegen. Die Stimmungen im Raum schlagen alle paar Sekunden um. Stice wird etwas hämisch ausgelacht, als sich Hall mühsam hochrappelt, schrittweise auf die Beine kommt und nur den gesunden Knöchel zu belasten versucht. Dabei rutscht ihm das Handtuch runter. Struck sagt etwas, das im Getöse der Hochdruckspülung einer Toilette untergeht.